Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie zuhören. Als ich in der glühenden Stadt heute unterwegs war, die langsam und leer war und flirrend gleichzeitig, da musste ich an diese Filmszene denken. Jemand duscht kalt. Ein paar Jugendliche sitzen auf der Treppe vor dem Brownstone-Gebäude in Brooklyn, New York. Und dann kommen ein paar Jungs auf die Idee, den Feuerwehrhydranten aufzudrehen. Kinder springen in die Fontäne, andere zerren sich gegenseitig ins Nass. Genau, ist aus dem Film Do the Right Thing von Spike Lee. Die New Yorker kennen die heißen Sommer in einer Stadt aus Beton schon lange. In Deutschland ist das Bewusstsein und vor allem die Maßnahmen gegen Extremhitze erst langsam gewachsen. Eine Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum zeigt, was Städte in Europa unternehmen. Darüber gleich mehr. Und wir erinnern auch an den Kurator Wolf Herzogenrath. Er ist heute im Alter von 82 Jahren in Berlin gestorben. Was für ein Timing. Heute gibt es Hitzewarnungen für alle Bundesländer in Deutschland und morgen beginnt im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt eine Ausstellung mit dem Titel Too Hot, heiße Städte, neue Wege. Wollen jetzt wahrscheinlich noch mehr Menschen wissen, wie das geht. Städte im Klimawandel stehen im Zentrum dieser Ausstellung, weil in Städten, obwohl sie nur einen kleinen Teil der Erde belegen, aber Städte für 80% der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Die Ausstellung eröffnet morgen und heute Nachmittag gab es zum Auftakt eine Diskussion. Und vor der Sendung habe ich über das alles mit einem der Kuratoren, mit Jonas Malzahn, gesprochen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie hat die Hitze heute denn Frankfurt verändert?
Ja, alle sind natürlich ins Schwitzen gekommen. Es war trotzdem noch sehr viel los draußen. Aber natürlich war der Run auf Wasser und kühle Orte unter Bäumen sehr groß. Also man musste ein bisschen kämpfen um den Schattenplatz.
Mhm. Auf dieser Diskussionsveranstaltung, da hatten Sie drei Vertreterinnen der Frankfurter Koalition aus CDU, SPD und Grünen da und drei ExpertInnen, die zu Klima- und Stadtentwicklung forschen. Was für unterschiedliche Vorstellungen hatten denn diese Diskussionsteilnehmerinnen davon, wie eine Stadt wie Frankfurt klimaresilienter werden kann? Weil Frankfurt ist ja berühmt für die Skyline, für den Beton, ist aber auch im Inneren durchzogen von Grünflächen und Parks.
Es wurde natürlich angesprochen, zum Beispiel der Konflikt zwischen mehr Grünraum oder mehr Wohnraum. Sollen wir mehr Flächen entsiegeln und dafür sorgen, dass Wasser versickern kann zum Beispiel? Es geht ja nicht nur bei Klimaanpassungen um die Hitze, die wir jetzt gerade spüren, sondern auch um andere Phänomene wie Starkregenereignisse. Und ja, da gibt es natürlich die Fragen nach der Fläche. Für was nutzen wir diese? Und das wurde ja schon rege diskutiert. Und die Politiker sowie die Expertinnen waren sich aber alle eigentlich einig auch, dass man bei den meisten Punkten einfach mehr tun muss und gemeinsam handeln muss, damit wir unsere Ziele, zum Beispiel eine klimaneutrale Stadt, erreichen können.
Was heißt denn mehr tun dann?
Mehr tun heißt vielleicht auch mehr Tempo bei einigen Maßnahmen wie mehr Stadtgrün oder auch, wir haben über Hitzepläne von Städten gesprochen, also sind sie notwendig oder nicht? Und da kamen auch von Bürgerinnen, die zum Beispiel in Altenpflegeheimen tätig sind oder in Krankenhäusern die Rückmeldung, dass heute ein ja sehr arbeitsamer, also damit auch schwieriger Tag für sie war, weil viele, vor allen Dingen vulnerable Personen, die Hitze nicht ausgehalten haben. Und da kann die Stadt bessere Vorgaben geben oder auch dafür sorgen, dass Personen schneller kühle Orte erreichen. In der Ausstellung zeigen wir zum Beispiel die Stadt Barcelona, in der es noch heißer wird als bei uns hier in Frankfurt. Und die Stadt hat eine Strategie, und zwar stellt sie Climate Shelter zur. In Barcelona erreichen 98% der Wohner innerhalb von 10 Minuten einen dieser kühlen Räume. Das können Bibliotheken sein oder Museen, aber auch Apotheken, schattige Orte in Parks. Und sowas kann hier in Frankfurt zum Beispiel auch noch forciert werden.
Es geht in dieser Ausstellung um 14 europäische Städte. Insgesamt nehmen Sie uns mal mit in die Ausstellung. Was erleben Besucherinnen da?
Genau, es sind 13 Städte, eine weniger, aber nichtsdestotrotz, wir waren unterwegs sozusagen durch Europa, haben Expertinnen befragt, welche Städte wir uns genauer anschauen sollen. Dabei ging es uns auch nicht unbedingt nur um Best Best-Practice-Beispiele, sondern um darzustellen, dass es auch unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt, von denen die Städte starten. Das können ökonomische sein, aber natürlich auch geografische. Und deshalb zeigen wir Städte von groß bis klein, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Die größte ist zum Beispiel Paris. Die kleinste ist Totnes in Großbritannien. Am südlichsten ist Kalamata in Griechenland, wo es viele Hitzetage gibt. Und im Norden Lappeenranta, da geht es nicht um die Hitze, sondern da geht es zum Beispiel um die Wärmewende. Also wie produzieren wir erneuerbare Energie und klimaneutrale Wärme, weil es da natürlich nicht darum geht, den Sommer zu kühlen, sondern im Winter genügend Wärme zu haben, die dann aber nicht so viele Emissionen produziert.
Welche Stadt ist da am weitesten mit der Anpassung? Und da interessiert mich jetzt gar nicht so sehr der konkrete erste Platz, sondern was in diesen Städten dazu geführt hat, dass sie so weit sind? Welche Akteure müssen da was leisten?
Ich glaube, also einer der Vorreiter ist auf jeden Fall Paris. Und da liegt es ganz klar daran, Anne Hidalgo, langjährige Bürgermeisterin der Stadt, ja, hat das Thema sehr ernst genommen und forciert und innerhalb ihrer Legislatur über 300 Straßen begrünt und zum Teil auch vom Autoverkehr ganz befreit. Dadurch ist Paris in der Innenstadt einmal ruhiger, aber auch kühler und für die Stadtbewohner ein viel angenehmeres Umfeld zum Leben.
Vielen Dank, Herr Malzahn, und eine schöne Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt geht morgen los und läuft auch eine ganze Weile noch den Winter hindurch bis zum 7. Februar 2027. Danke.
Danke, schönen Abend.
Wir bleiben in Frankfurt. In der Paulskirche ist des Philosophen Jürgen Habermas gedacht worden. Der ist im März gestorben und er wurde gewürdigt und ja auch gefeiert, wurde sein Werk als Plädoyer für eine Gesellschaft, verstanden als Gemeinschaft von rationalen Menschen mit Argumenten im stetigen Austausch. Frank Angermund war bei der Gedenkstunde dabei.
Die Frankfurter Paulskirche ist trotz heißer Temperaturen bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele Gäste fächern sich mit dem Programm der Gedenkveranstaltung für den Philosophen Jürgen Habermas etwas Luft zu. In der ersten Reihe sitzen unter anderem der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Cem Özdemir, Frankfurts ehemalige Oberbürgermeisterin Petra Roth und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der in seiner Rede sagt, Jürgen Habermas zu gedenken bedeute, das zu beschützen, für das der Philosoph gelebt und gelehrt habe.
Wahrhaftiges Gespräch, reflektiertes Handeln, vernünftige Freiheit. Meine Damen und Herren, seine Stimme wird uns fehlen in diesen unübersichtlichen Zeiten. Wir hätten ihn dringend weiter gebraucht. Wir werden ihn entsetzlich vermissen.
Habermas war ein weltweit anerkannter Philosoph. Bundespräsident Steinmeier betont, dass es Habermas nach der NS-Zeit vor allem um die Demokratie in Deutschland und Europa ging. Er habe Europa als eine Gemeinschaft gesehen, die Menschenrechten, Demokratie, Frieden und Freiheit verpflichtet sei, sagt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Wir haben gespürt, wie er mit den politischen Entwicklungen in Europa und in den USA haderte.
Steinmeier hob in seiner Rede das Werk von Habermas hervor, vor allem sein Spätwerk mit dem Titel »Auch eine Geschichte der Philosophie«. Und er erinnerte an ein Treffen Habermas im Jahr 2004 in München mit dem damaligen Kardinal Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt.
Das war ein besonderes Ereignis, als ich zwei der damals vielleicht bekanntesten lebenden deutschen Denker weltweit erstmals trafen und nicht um Höflichkeiten auszutauschen.
Ein intellektueller Austausch, bei dem beide den anderen anerkannt und gewürdigt hätten. Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef erinnert an Jürgen Habermas letzte Rede in Frankfurt vor 7 Jahren an der Goethe-Universität. Damals hatte es einen Fehlalarm gegeben, dennoch sind alle Gäste geblieben, sagt Frankfurts Oberbürgermeister.
Die Person des berühmten Philosophen, die Aura der kritischen Theorie, der geradezu mythische Ruf der Frankfurter Schule faszinierte die hiesige Stadtgesellschaft zu sehr, um den zweiten Teil des Vortrags zu verpassen.
Überhaupt war die Frankfurter Goethe-Universität wichtig für den Philosophen Habermas. Unter anderem, weil er dort seinen Lehrer Theodor W. Adorno getroffen hatte. Enrico Schleif, der Präsident der Goethe-Uni, sagt, Habermas' Zeit in Frankfurt sei die befriedigendste seiner akademischen Laufbahn gewesen.
Zugleich ist gerade sein Wirken beispielgebend und eine Mahnung, dass die Resilienz der Demokratie ohne eine freie Wissenschaft nicht erreicht werden kann.
Alle Redner in der Paulskirche warnen direkt und indirekt davor, dass die Demokratie in Deutschland und Europa durch einen Rechtsruck scheitern könnte. Jürgen Habermas habe sich deshalb sehr gesorgt.
Frank Angermund über die Gedenkstunde für Jürgen Habermas heute in der Frankfurter Paulskirche. Der Kurator Wolf Herzogenrath hat Kunst vor etwas mehr als 10 Jahren in einer ZDF-Sendung so definiert.
Kunst ist die Ausdauer der Hinterbliebenen. Das sind 3 Kriterien. Das eine ist, Kunst definiert sich nicht durch das Kunstwerk selber, sondern nur durch die Rezeption. Und zwar über eine Dauer, über eine gewisse Länge muss etwas wirken. Und es muss eine Vielzahl von Hinterbliebenen geben. Also nicht nur, natürlich nicht nur die Witwe und die Kinder und nicht nur einen Kritiker oder einen Kunsthistoriker, einen Sammler, sondern es muss eben eine Vielzahl da sein.
Da hat Wolf Herzogenrath den Maler Heinrich Hörle aus den 1920er Jahren zitiert. Aber für die Vielzahl von Rezipienten hat Wolf Herzogenrath als Kurator und Ermöglicher gesorgt. Vor allem bei Künstlern, die mit dem Medium Video in den 60ern und 70er Jahren eine ganz neue Kunstsprache erforscht haben. Herzogenrath war Direktor des Kölnischen Kunstvereins, später Direktor der Bremer Kunsthalle und in der Berliner Akademie der Künste der Vorsitzende der Sektion Bildende Kunst. Wie seine Familie heute mitgeteilt hat, ist Wolf Herzogenrath im Alter von 82 Jahren heute nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben. Und ich spreche über Herzogenrath und seine Arbeit und ihn selbst mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Beschreiben Sie doch das Besondere an dem, was Wolf Herzogenrath kuratiert und gesammelt hat.
Ja, also vielleicht kann man vorausschicken, Videokunst gilt heute ja als die Kunst des elektronischen Medienzeitalters. Und in dieser ominösen Sammlung, dieser fantastischen Sammlung von Wolf Herzogenrath, die er ja so seit langem angelegt hat, ist das ein bisschen anders. Da haben Sie zwar auch natürlich diverse Beispiele für Videokunst aus den letzten 40, 50 Jahren, aber in der historischen Tiefe dieser Sammlung finden Sie Arbeiten auf Papier von Max Ernst, von Kasimir Malevich, von Francis Picabia oder auch von Christian Schad, also einem Maler der neuen Sachlichkeit, alles so um die 1910er, 20er Jahre, bis hin zu einigen Arbeiten von Marcel Duchamp, auf die sich Herzogenrath auch ebenso in seiner Definition von Kunst ein bisschen bezogen hat. Also was hat das jetzt mit Videokunst zu tun, kann man sich fragen. Das liegt daran, dass Herzogenrath die Sammlung weniger als so reiner Sammler angelegt hat, sondern eben als Forscher, kann man sagen, wirklich als Historiker, Kunsthistoriker. Das heißt, er ging mit seiner Sammlung einer ganz grundsätzlichen Frage nach, wie kommen die elektronischen Medien eigentlich in die Kunst? Welche Realität wird in dieser Kunst eigentlich gespiegelt? Und dazu verband er eben, kann man sagen, systematisch die vermeintlich neue Kunst mit der vermeintlich alten Kunst. Und darin bestand eigentlich immer, fand ich, zweifellos dieses Alleinstellungsmerkmal dieser Sammlung, aber auch des Wirkens von Wolf Herzogenrath.
Und wenn man das so betrachtet, also wie steht Kunst zu einer Realität, dann ist aus Herzogenraths Sicht Videokunst gar nichts Neues?
Nein, genau. Also seine These war immer, das Verhältnis zur Wirklichkeit hat sich einfach verändert, lange bevor es schon die Videokunst gab. In der Sammlung gibt es zum Beispiel ein berühmtes Bild als Grafik, René Magritte's Pfeife, die mit diesem Schriftzug ausgestattet ist, Ceci n'est pas un pipe. Und das ist eben keine Pfeife, steht da. Es ist eben die Überzeugung der Surrealisten, aber auch der meisten anderen modernen Avantgardisten, dass das, was man sieht, eben nicht mehr das ist, was wir sehen. Und ebenso die Fotogramme zum Beispiel von Christian Schad, die sogenannten Schadografien, die er auch gesammelt hat, Wolf Herzogenrath, bei denen Gegenstände aller Art auf lichtempfindliches Papier gebannt wurden, alles in den 20er Jahren. Und die Realität der Bilder täuscht also quasi, das war sein hauptsächliches Interesse. In bewegten Bildern verdoppelt sich diese Täuschung und das war für Herzogenrath der springende Punkt. Er sagte, daraus entsteht eine bildkritische Kunst. Nicht, neben der Pfeife von Magritte, die keine ist, da war das deswegen auch eine frühe Grafik von Andy Warhol zum Beispiel, so eine Verkaufsanzeige für einen Kochtopf. Also diese trügerische Wirklichkeit der Bilder, das war für ihn der springende Punkt, überhaupt Videokunst zu sammeln, weil die für ihn eigentlich die ja materialisierte Bildkritik von Künstlerinnen und Künstlern war an der kommerziellen Bilderflut.
Aber es ging ihm offensichtlich nicht nur um Bilder, sondern auch um Klang. Der Komponist John Cage, der hat für ihn offenbar auch eine wichtige Rolle oder eine Hauptrolle gespielt in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Wie kam es zu dieser Kombination?
Ja, ist auch ganz interessant. Ich habe mal mit ihm gesprochen und da bezeichnete er John Cage als den Vater dessen, was wir heute als Medienkunst bezeichnen. Also in Bewegtbild und Ton, in dem Cage wie kein anderer Musiker auch an einer Visualisierung von Klang und Musik gearbeitet hat, mit seinen Zeichnungen zum Beispiel. Und Nam June Paik, der berühmte koreanischstämmige Videokünstler, als dessen Entdecker Herzogenrath in Deutschland ja gilt.
Der auch Komponist war eigentlich ursprünglich, ne?
Exakt, genau. Und der war eben als solcher ein Riesenverehrer von Cages Werk. Und Paik hat selbst als, wie Sie sagten, als Komponist begonnen. Aber das Problem war, Stockhausen und Cage hatten die experimentelle Musik eigentlich schon durch Bilderzeugung und Klänge und so weiter mit Synthesizern schon besetzt. Deswegen setzte Paik eben rein auf diesen visuellen Bereich und hat da eben auch so einen Computer für Bilderzeugungen aus Klängen gebaut. Das, die ersten Erzeugnisse hat Herzogenrath auch gesammelt. Daraus ergeben sich dann später diese bekannten Videoskulpturen, diese Roboter und so weiter von Paik. Bemerkenswert finde ich andererseits auch eine Fotografie von Karl Otto Goetz, die von 1963, wo er so Herzogenrath dann sagt, da wurde in einer Aktion mit Karl Otto Goetz eigentlich in der Galerie Parnasse 1963 der historische Beginn der Videokunst in Deutschland gefunden, sozusagen, weil Karl Otto Goetz damals elektronische Wellen per Fußschalter auf dem Bildschirm sichtbar gemacht hat.
Also hat Herzogenrath dann nicht nur diese kunstgeschichtliche Anerkennung der Videokunst und das quasi in Folgesätzen befördert, sondern auch die Künstlerin selbst beeinflusst?
Ja, also ich kenne jedenfalls schon diverse Künstlerinnen und Künstler, die sich sozusagen von klassischen Medien wie der Malerei oder Skulptur verabschiedet haben und zur Videokunst gewechselt sind und dabei natürlich immer auch wieder auf Herzogenrath berufen haben. Das liegt natürlich eben auch klar an der Faszination durch das bewegte Bild. Und andererseits liegt es aber auch daran, dass Videokunst eben im Sinne Herzogenraths als Kritik an Bildern, als Antikunst verstanden werden konnte. Also Herzogenrath hat einen Riesenanteil daran, dass sich diese Überzeugung auch bei Sammlungskuratorinnen und eben bei Künstlerinnen durchgesetzt hat. Sie vermittelt eben, also seine Sammlung vermittelt beides gleichzeitig, diese Faszination und den Schrecken von den bewegten Bildern mit kunsthistorischem Tiefgang. Also man kann sagen, ohne die Rezeption durch Herzogenrath wären wir heute sehr viel oberflächlicher dran in unserer kunsthistorischen Rezeption.
Wie hat er denn in den Häusern gewirkt, in denen er eben Kurator war, in Köln, in Berlin, in Bremen? Wie einflussreich war er da?
Also ja, Videokunst scheint ja heute selbstverständlich zu sein, quasi. Zu jeder Ausstellung gibt es irgendwelche Videokunst oft dazu, die wir heute sehen. Man hat riesige, große Sammlungen, sehr bekannte Sammlungen wie die Julia Stoschek Collection in Düsseldorf, in Berlin.
Bald nicht mehr.
Und in Berlin. Nicht mehr in Berlin, genau richtig. Oder die Sammlung von Ingvild Goetz am Haus der Kunst in München. Das ist sicherlich auch mit seinem Verdienst. Seines Erachtens nach hätte er wahrscheinlich noch sehr viel einflussreicher werden können, wenn er tatsächlich die Leitung des Hamburger Bahnhofs in Berlin hätte übernehmen können, wo er ja einige Jahre Kustos war. Tatsache war aber, dass er damals mit Heiner Bastian einen Kunsthändler als Privatkurator, sozusagen als Vorgesetzten hatte, für die Sammlung Marx am Hamburger Bahnhof. Der hatte damals die Macht sozusagen für sich ein wenig beansprucht und das Museum, so hieß es dann damals, wie einen Showroom für seinen eigenen Kunsthandel benutzt. Da hat Herzogenrath dann 1994 das Handtuch geworfen und ist als Direktor an die Kunsthalle Bremen gegangen. Und ich finde aber, diese Episode sagt sehr viel über den Menschen Wolf Herzogenrath. Er wollte immer diese redliche, fachliche Auseinandersetzung, immer eine Vermittlung auf Augenhöhe, ohne irgendwelche Hintergedanken. Er hatte also als Person immer was ganz Gewinnendes. Und da, wo das nicht möglich war, weil andere Interessen ins Spiel kamen, Machtspiele, Geschäftsinteressen, da sah er eben keinen Ort für sich.
Vielen Dank, Carsten Probst, für dieses Nachrufgespräch auf Wolf Herzogenrath. Der Kurator ist heute im Alter von 82 Jahren gestorben. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und weitere Nachrichten jetzt in den Kulturnachrichten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Wolfgang Amadeus Mozart ist seit über 200 Jahren tot. Aber jetzt kommen noch einmal neue Stücke von ihm heraus. Denn in der französischen Nationalbibliothek wurde ein Kompositionsbuch von Mozart gefunden. Darin sind 7 Werke für Flöte und Harfe sowie Unterrichtsstunden für die Herzogin von Gien festgehalten. Fachleute aus Mozarts Heimatstadt Salzburg haben das handgeschriebene Heft schon untersucht. Dass es von Mozart stammen könnte, hat ein Mitarbeiter der Bibliothek unter anderem am Violinschlüssel erkannt. Die 9 Stücke sollen am Sonntag erstmals aufgeführt werden. Es spielen 2 Musiker des Orchesters von Radio France vor Gästen in der Nationalbibliothek. Der Grazer Schriftsteller Clemens J. Setz erhält den großen österreichischen Staatspreis. Das meldet die Zeitung Der Standard. Die mit 30.000 Euro dotierte Ehrung ist die höchste künstlerische Auszeichnung des Landes. Sie wird auf Empfehlung des österreichischen Kunstsenats vergeben. Der begründet seine Wahl mit Setz außergewöhnlichen literarischen Formen und nennt sie sprachschöpferische Imaginationen, die an James Joyce erinnern. Seit seinem Debütstück Vereinte Nationen, das 2017 in Mannheim uraufgeführt wurde, schreibt der Romancier und Dramatiker auch regelmäßig fürs Theater. Der 43-jährige Setz gewann bereits zahlreiche renommierte Ehrungen, darunter den Heinrich-von-Kleist-Preis und den Georg-Büchner-Preis, die höchste literarische Auszeichnung im deutschsprachigen Raum. Die Samen sind das einzige indigene Volk Europas. Vielen Menschen sind sie durch ihr Siedlungsgebiet im Norden, durch ihre Nähe zu Eis-, Schnee- und Polarlichtern ein Begriff. Ihre traditionelle Rentierzucht, Handwerkskunst und das Joiken, eine Art Sprechgesang wie das Jodeln, werden immer wieder im Zusammenhang mit der samischen Kultur erwähnt. Nun hat das Historische Museum in Stockholm beschlossen, Opfergaben aus der samischen Opferstätte Unasaiva im schwedischen Gällivare an das Eitefjäll- und Samenmuseum in Jokkmokk zurückzugeben. Das berichtet der schwedische Rundfunk. Die rund 600 Gegenstände waren im Jahr 1915 vom Archäologen Gustav Hallström ausgegraben worden, darunter Pfeilspitzen, Schmuck und Münzen. Etwa 40 Personen aus der Gegend hatten zuvor die Rückgabe gefordert. Die Stätte Unasaiva war einst rund 1000 Jahre lang von Samen für Opfergaben an ihre vorchristlichen Götter genutzt worden. Fast 3 Jahre nach seinem Tod hat der französisch-tschechische Schriftsteller Milan Kundera seine letzte Ruhestätte gefunden. Die Urne mit der Asche des erfolgreichen Autors wurde auf dem Zentralfriedhof seiner Geburtsstadt Brünn beigesetzt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Kundera starb 2023 im Alter von 94 Jahren in Paris. Die Beisetzung fand jedoch erst jetzt statt, weil noch in einem Wettbewerb über die Gestaltung des Ehrengrabs entschieden werden musste. Kundera hatte seit 1975 in Frankreich im Exil gelebt und dort auch seinen später verfilmten Erfolgsroman »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« geschrieben.
Nochmal zu den Hinterbliebenen, die Kunst rezipieren und dadurch Kunst erst zu Kunst machen. Das Kunstmuseum Albertina in Wien gibt Menschen seit 250 Jahren die Möglichkeit dazu, aber rückt erst beim Jubiläum zum Vierteljahrtausend mit der Ausstellung Sammeln für die Zukunft eine unterschätzte Gründerin in den Mittelpunkt, nämlich die Erzherzogin Marie-Christine, und lenkt gleichzeitig auch den Blick auf die KünstlerInnen, die lange auch nicht aufmerksam genug betrachtet worden waren. Anders als der Star der Ausstellung, den Wien jetzt endlich mal wieder zu sehen bekommt, Christine Scheucher.
Jedes Härchen ist minutiös gepinselt, die Löffel ragen in die Höhe, der Blick ist wachsam, so als wollte das Tier in der Bildmitte jeden Moment aus dem Rahmen hoppeln. 1502 schuf Albrecht Dürer eine der ersten Naturstudien seiner Epoche. Seither gilt seine berühmte Darstellung eines Feldhasen als Ausdruck höchster Virtuosität. Meist wird das Meisterwerk in einem wohltemperierten Depot verwahrt. Zuletzt war es 2019 zu sehen. Anlässlich der großen Jubiläumsausstellung der Albertina hat Dürers Feldhase erneut Auslauf.
Wir wollen das ja für die nächsten hunderte Jahre auch bewahren. Daher wird heute sogar in Lichtstunden gemessen, wie lange das Werk also dem Licht ausgesetzt ist, bevor der Hase dann wieder in seinen Schönheitsschlaf ins Depot muss.
Was die Mona Lisa für den Louvre sei, so Generaldirektor Ralf Gleis, sei Albrecht Dürers Feldhase für die Albertina.
Dieses Werk ist inzwischen 524 Jahre alt und wenn man das sieht, mag man das nicht glauben. Das sieht aus, als hätte Dürer das gestern gezaubert. So lebensnah, so lebendig und so koloristisch, es ist nämlich eine aquarellierte Zeichnung, kommt es daher.
Schon zu Dürers Zeiten wurde dieses Wunder der Beobachtung vielfach kopiert. Heute ziert das Motiv Tassen, Taschen und T-Shirts, die im hauseigenen Museumsshop feilgeboten werden. In die Sammlung der Albertiner ging das Meisterwerk 1796 ein.
Der Anspruch, den man hatte bei der Erstellung dieser Sammlung, war tatsächlich, einen Überblick zu geben über das gesamte Kunstschaffen von den Anfängen, was man damals mit der Renaissance festmachte, bis zur eigenen Gegenwart, also bis ins späte 18. Jahrhundert.
1776, am Vorabend der Französischen Revolution, übergab der österreichische Gesandte in Venedig Conte Giacomo Durazzo Albert von Sachsen-Teschen und seiner Frau Erzherzogin Marie-Christine ein Konvolut von 10.000 Kupferstichen. Damit wurde der Grundstein für eine Sammlung gelegt, die heute mehr als 1 Million Objekte umfasst. Die Gründerin Marie-Christine, bekannt als Lieblingstochter der mächtigen Habsburger Monarchin Maria Theresia, brachte nicht nur das nötige Kapital ein, sondern auch erlesenen Kunstgeschmack. Benannt wurde die Sammlung, die heute zu den bedeutendsten grafischen Sammlungen der Welt zählt, dennoch nach ihrem Mann Albert, Albertina.
Wir gehen einfach auch mal hinter die Kulissen und schauen, wie wurde denn gesammelt, wer hat gesammelt. Es ist eben nicht nur der Namensgeber Albert, sondern auch seine Frau Marie-Christine, die hier maßgeblich mitgeholfen hat.
Sammeln für die Zukunft nennt Ralf Gleis die große Jubiläumsausstellung, die seit heute in der Albertina zu sehen ist. Neben Albrecht Dürers weltberühmten Feldhasen, Michelangelos grafischen Studien etwa, einem Rückenakt aus dem Jahre 1504 und expressiven Zeichnungen von Egon Schiele sind auch weniger bekannte Preziosen der Sammlung ausgestellt. Darunter eine Zeichnung von Caspar David Friedrich, erworben von den Erben des berühmten Sammlerpaares. In der selten gezeigten Zeichnung verleiht der damals noch völlig unbekannte Künstler seiner Faszination für die schroffe Felsenlandschaft Rügens Ausdruck.
Und es dürfen natürlich in dieser ganzen Geschichte auch nicht die späteren Protagonisten fehlen. Und natürlich sind die Pars pro Toto, aber sie zeigen auch ganz deutlich, dass man von Anfang an nicht nur in der Geschichte rückwärts gesammelt hat, sondern auch eben zeitgenössisch.
Das Rewriting des Kanons gilt als kuratorisches Gebot der Stunde und macht auch vor der Neubewertung von musealen Sammlungen nicht Halt. Es sei ein erklärtes Ziel, so Albertiner Direktor Ralf Gleis, im Jubiläum ums Jahr 2026 nicht nur große Namen in die Auslage zu stellen, sondern darüber hinaus neue Blickachsen auf die Sammlungsbestände zu werfen.
Es geht einmal darum, dass man Schätze aus dem Depot hervorholt, die lange nicht gesehen wurden. Es geht aber auch darum, bestimmte Perspektiven auf die Sammlungstätigkeit einmal neu zu betrachten.
Der Blick auf die bewegte Sammlungsgeschichte der Albertina soll also Schlaglichter auf die Gegenwart werfen. Ob dieser Stehsatz, den man aus kulturpolitischen Sonntagsreden kennt, Gestalt annimmt, wird das Jubiläumsjahr 2026 weisen.
Fazit Festival.
Das Impulse-Festival in Düsseldorf, Bochum, Mülheim an der Ruhr und in Köln ist für die freie Szene von Performance, Theater und Tanz das, was das Theatertreffen in Berlin für die staatlich geförderten Häuser ist. Nämlich die bemerkenswertesten Produktionen des vergangenen Jahres aus Deutschland, Schweiz und Österreich werden dorthin eingeladen. Seit Anfang Juni läuft dieses Festival und es wird begleitet von einem Diskursprogramm. Heute Abend hat der Journalist und Autor Georg Dietz mit der Regisseurin Luisa Bäde und dem Choreografen und Aktivisten Ming Poon diskutiert über das Ost-West-Verhältnis in Deutschland. Der Titel der Veranstaltung: Nachhall eines Bruchs, Ost-West-Verhältnis als offene Wunde. Und mein Kollege Christoph Ohrem war für uns dabei. Guten Abend.
Guten Abend.
Das scheint ja, als ob Deutschland seit einigen Jahren das an Diskussionen und Analysen nachholt, was in den 30 Jahren zuvor nicht geschehen ist. Das ganz neue Frankfurter Literaturfestival Literaturm steht unter dem Titel Ost-West-Text. Wo zwischen Ost und West standen denn oder stehen die Diskutantinnen heute Abend?
Ja, da würde ich mich dann jetzt einfach mal getrauen, mich von ganz außen sozusagen nach innen in das, was wir unter Osten verstehen, vorzuarbeiten. Wir haben da zum Beispiel auf diesem Panel gehabt Ming Poon, und der ist nun in Singapur geboren, lebt aber seit 10 Jahren in Bräsen, das ist ein kleines Dorf in Sachsen-Anhalt, und macht da wirklich so Residence-Programme und macht da Kunst auch mit den BürgerInnen vor Ort. Dann haben wir noch Georg Dietz, hast du ja auch schon erwähnt, den Autor und Journalisten, der ist gebürtig in München, hat in Paris studiert, würde ich mal sagen, so eine klassische westdeutsche Biografie eher. Und dann aber haben wir tatsächlich auch sozusagen ein authentisches Osterlebnis durch die Regisseurin Luisa Bäde, die ist in Gera geboren. Sie hat das so schön gesagt während der Veranstaltung, sie ist also auch ein Nachwendekind. Sie hat gesagt, damals war nicht die Frage, wohin wir gehen, sondern wann wir eigentlich gehen, denn wohin wir gehen, war klar.
Und die Diskussion, die sich entsponnen hat unter diesen dreien, war das eine spannende Diskussion oder waren die sich vielleicht sogar auch allzu einig?
Was ja dann doch häufig auch, wenn man in diesen Blasen und Bubbles unterwegs ist, auf Festivals unterwegs ist, feststellt, ist, dass wir uns hier, ich sag's mal, linksliberal, mehr oder minder stark ausgeprägt, doch auch häufig sehr einig sind, sowohl im Publikum als auch auf der Bühne hier. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, weite Distanz, westdeutsche, zum Beispiel Sozialisierung, dann aber auch wirklich so eine junge Künstlerin, die dokumentarische Projekte macht, die waren vielleicht ein bisschen zu unterschiedlich von ihrem Profil, um wirklich in eine Diskussion einzusteigen. Und so haben sie sich bisweilen auch durchaus fruchtbar, aber eher ergänzt, wenn es eben darum ging zu sagen, naja, Nachhall eines Bruchs, um mal auf den Titel zu kommen, gab es überhaupt einen Bruch oder gab es viel mehr Brüche und ist die Wiedervereinigung eigentlich ein ebenso großer gesellschaftlicher Bruch? Und hier sind wir bei Georg Dietz, dann ist es ein ebenso großer Bruch, wie es zum Beispiel das Internet war. Und so würde ich sagen, haben sie sich eher ergänzt, als dass sie miteinander gestritten haben.
Und diese offene Wunde, also ich meine, das ist ein komisches Bild, weil ein Bruch muss ja auch gar keine offene Wunde sein, aber das jetzt mal beiseite geschoben, ja. Inwiefern ist es denn das immer noch?
Ja, vor allen Dingen hat dann auch die Moderatorin Carina Rock-Teschel, ihres Zeichens Theaterwissenschaftlerin, die den Abend moderiert hat, dieses mit der Wunde dann auch ganz schnell unter den Tisch fallen lassen. Es ging also mehr um so diesen Nachhall des Bruchs. Und da hat Georg Dietz, ich sag mal als Analytiker und Theoretiker des Abends, als der war ja auch eingeladen, hat er herausgestellt, dass es in den 90er Jahren Versprechen gab, die nicht eingehalten worden sind.
Ich würde sagen, Versprechen der 90er waren Demokratie, Wohlstand und Freiheit wahrscheinlich, so als große Versprechen. Und das Problem bei der Demokratie war, dass man nicht versucht hat, die Demokratie zu erneuern, zu durchdenken, dass man nicht versucht hat, in Deutschland zumindest eine Art von neuen Gesellschaftsvertrag, neue Verfassung, neues Zusammenkommen, eine neue vielleicht Art von Mechanismen von Demokratie zu kreieren.
Ja, dass da eben nichts Neues passiert ist, das ist so sein stärkstes Argument und dass das ja auch immer wieder hervorbringt. Eigentlich sei Kohl schon am Ende gewesen, das System auch. Es habe zum Beispiel die runden Tische gegeben, so eine Art basisdemokratische Änderung, die hätte sein können, ist dann aber alles nicht so gekommen durch die Wiedervereinigung. Und damit wurde dann, merkt man vielleicht auch, wie ich es hier wiedergebe, die Diskussion dann schon auch wirklich sehr ausufernd. Muss man jetzt auch sagen, Georg Dietz war halt der Einzige, der ein ganzes Buch dabei hatte, am Kipppunkt heißt das, und darüber geschrieben hat. Und dann wurde es halt bisweilen ein bisschen akademisch und die anderen hatten doch mehr Praxiserfahrung als, ich sag jetzt mal, Theorie dabei.
Also hier haben wir also diese Analyse und die Diagnose. Mhm. Auf dem Podium kamen aber auch künstlerische Positionen zu Wort. Wie denn das?
Zwei total schöne Projekte sind vorgestellt worden. Luisa Bäde hat dann als gebürtige Frau aus Gera eben ihre eigene Biografie genommen nach ihrem Studium dann im Westen, beschäftigt sich jetzt eben mit den Geschichten der Wendekinder. Das sind so die Menschen, die ab Jahrgang 1986 geboren worden sind, die also die DDR nicht mehr wirklich bewusst selbst erlebt haben. Und in ihren Projekten, die sind teils auch dokumentarisch und laden eben Wendekinder ein, über ihre Erfahrungen und so zu sprechen. Dabei zeigt sie dann eben, wie vielfältig die Erfahrungen sind.
Es gibt ja nicht eine Ostidentität. Wir verwenden es immer in Mehrzahl, weil es gibt sehr viele unterschiedliche Erfahrungen. Es sind uns immer wieder Themen aufgefallen, die immer wieder kommen. Diese Sprachlosigkeit, diese auch Gewalterfahrungen aufzuarbeiten.
ja, die Gewalterfahrung. Und wenn man dann halt eben, und sei es sogar vielleicht als schwarz gelesener Mensch, dann je nachdem, wo man unterwegs war, man denke nochmal daran, man hat es die Baseballschlägerjahre genannt, dann gab es da wirklich Schwierigkeiten. Und ist das wirklich aufgearbeitet worden? Also Luisa Bäde würde sagen, nein. Einen anderen Aspekt kann da noch Ming Poon wirklich einbringen. Der hat in Sachsen-Anhalt auf einem Landgut, teils mit Förderung und teils sogar privat organisiert und finanziert, asiatische KünstlerInnen mit dieser Bevölkerung des beschaulichen Bräsen eben zusammengebracht. Und das ist dann natürlich, die machen dann eben künstlerische Projekte hier, die überlegen zusammen, was wollen wir eigentlich machen, um uns kennenzulernen. Und das ist natürlich dann wirklich demokratische Graswurzelarbeit. Hier werden Welten, die sich gegenseitig als fremd lesen und kaum verstehen können, zusammengebracht. Das ist ein wirklich sehr schönes Projekt.
Also finden Sie jetzt auch, wenn wir mal auf die anstehenden Landtagswahlen blicken, dass solche künstlerischen Projekte und Aktionen eben gegen Populismus und gegen ein extremer Werden der Rechten wirken können?
Ja, also man hat ja dann doch auch den Eindruck, dass das alles, wir haben am Anfang schon gesagt, jetzt kommen die Diskussionen, vorher haben wir es vielleicht auch alle ein bisschen verschlafen und naja, es scheint doch jetzt schon auch so zu sein, dass man natürlich mit so einem schönen Projekt auf einem Landgut und man nähert sich der Dorfgemeinschaft an, das wird natürlich jetzt keine Landtagswahl entscheiden können, so schön das Projekt auch ist und man braucht eben einfach Geld, um künstlerische Projekte, um gesellschaftliche Arbeit vor Ort umzusetzen, um Angebote aufzustellen. Es ist nun mal so, dass der ländliche Raum dann auch häufig nicht wirklich bespielt worden ist. Und da ist halt jemand reingegangen, die AfD in Thüringen oder Sachsen-Anhalt. Und wenn man eben fernbleibt und solche Räume offen lässt, dann werden die eben auch genutzt. Ganz zum Schluss dann einer vielleicht auch teils etwas zu ausführlichen Diskussion kam dann noch eine Zuschauerfrage und die stellte die Frage, wie sieht's denn mit dem Geld aus eigentlich jetzt? Und da hieß es natürlich, na ja, also gerade auch auf Bundesebene ist es nicht mehr so stark. Und wenn man eben den KünstlerInnen und Künstlern kein Geld gibt, um hier zu wirken, um auch wirklich Graswurzeldemokratiearbeit zu machen, dann passiert auch nichts.
Vielen Dank, Christoph Orem. Er war auf einer Diskussionsrunde mit dem Titel Nachhall eines Bruchs Ost-West-Verhältnis als offene Wunde auf dem Impulse-Festival. Vielen Dank.
Gern.
Mann, die letzte Manifesta in der kosovarischen Stadt Pristina habe ich verpasst und es bis heute bereut. Aber jetzt ist diese Europäische Biennale für zeitgenössische Kunst näher gerückt, denn morgen wird sie im Ruhrgebiet eröffnet. Die Manifesta zieht alle 2 Jahre an einen anderen europäischen Ort und ist nach dem Fall des Eisernen Vorhangs aus dem Wunsch entstanden, kulturellen Austausch zwischen Ost und West zu ermöglichen. Im Ruhrgebiet steht die Manifesta unter dem Motto, das ist keine Kirche und spielt in entweihten Kirchen. Und die, so schreibt es das künstlerische Team im Programm, werden oft von Bauträgern gekauft oder verfallen und sind so Symbole für einen schwindenden öffentlichen Raum. Wir senden in der Fazitsendung morgen einen Schwerpunkt über und auch von der Manifesta. Und vor der Sendung habe ich mit meiner Kollegin Linda Schildbach gesprochen. Die ist schon vor Ort. Linda, wo bist du denn und was ist denn da schon 2 Tage oder 1 Tag vor der Eröffnung von der Manifesta zu spüren?
Ich bin in Essen. Wir sind quasi gleich hier in der Nähe von der Zeche Zollverein, wo dann auch morgen die Eröffnung stattfinden wird. Und hier kann man schon viele Kirchen angucken, aber wir waren ganz unterwegs. Wir waren auch in Bochum, in Duisburg, in Gelsenkirchen, in den Kirchen die schönsten Abkühlungen gefunden und sehr, sehr inspirierende Kunst gesehen.
Was passiert denn in Fazit morgen?
Wir blicken natürlich auf die Eröffnungszeremonie, die dann gerade geendet hat, wenn Fazit beginnt. Unsere Kunstkritikerin Laura Helena Wurth, die wird die Kunst in den Kirchen einschätzen. Wir haben aus dem Kuratorenteam, das wird ja bei der Manifesta Creative Mediator genannt, haben wir Gürsoy Dotaş, der ganz, ganz spannende Kunst präsentiert hat von Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit GastarbeiterInnen beschäftigt haben, mit Migration. Wir reden auch mit der Gründerin Hedwig Fein darüber, wie sie jetzt nach den 30 Jahren Europäischer Wanderbiennale eigentlich Abschied nimmt, denn es ist ihre letzte Manifesta. Und wir gucken natürlich auf die ganz, ganz vielen Projekte und stellen sie vor, die ja auch Gemeinschaftsprojekte sind, wo ja auch schnell mal ein Kinderpool vor der Kirche steht, wo aber auch Kunst gemacht wird, die quasi von der Kirchenglocke als Hüpfburg reicht, bis zu dekonstruierten Orgelpfeifen aus ganz Europa, die in einer Soundinstallation wieder zum Leben erwachen. Also das wirklich alles mit dabei morgen.
Vielen Dank, Linda Schildbach. Schöne Manifesta.
Gern, danke.
Und was morgen in den Feuilletons steht, fasst Arno Otzesek jetzt für Sie zusammen.
Schwarz, Rot, Ungeil, titelt der Berliner Tagesspiegel. Hannes Soltau denkt darüber nach, warum im hiesigen Straßenbild trotz laufender Fußball-WM die deutschen Nationalfarben nur selten zu sehen sind. Hauptgrund laut Soltau die AfD. Zwar sei die Partei auf nationale Symbolik versteift wie keine andere, doch angesichts der Hautfarben in der DFB-Elf würden sich AfD-Politiker wie Maximilian Krah und Björn Höcke ausdrücklich nicht mit den Nagelsmännern identifizieren und viele AfD-Sympathisanten offenbar auch nicht. Wer wiederum zur AfD Distanz hält, wolle sich nicht per Deutschlandfahne verdächtig machen. Und so, betont Soltau, zeigt sich hierzulande aktuell eine kuriose, ungewollte Einigkeit beim Flaggenverzicht quer durch die politischen Spektren. Wo die einen die Fahne aus Unbehagen über die nationalistische Vereinnahmung unten lassen, verweigern die anderen sie der Mannschaft, die ihnen zu wenig deutsch erscheint. Um beim Fußball zu bleiben, nach dem Sieg gegen Curaçao hat der deutsche Nationalspieler Felix Metscher verkündet, dass Jesus verherrlicht wird durch das Spiel. Weshalb die Süddeutsche Zeitung die Frage aufwirft, was treibt Prominente an, sich zu ihrem Glauben zu bekennen? Marie Gundlach erläutert markante Merkmale jener Promis, die einer evangelikalen Glaubensrichtung angehören. Sie bezeichnen sich als wiedergeborene Christen, räumen der Bibel unangreifbare Autorität ein, halten den Kreuzestod Jesu für zentral und haben ein ausgeprägtes Bedürfnis, den eigenen Glauben zu teilen. Wer so glaubt und gleichzeitig erfolgreich und berühmt wird und deshalb im Fernsehen vor Millionenpublikum landet, will diese Bühne auch für Gott nutzen, erklärt Gundlach. Für sich selbst zu arbeiten, nach Reichtum und Erfolg zu streben, erst recht in einem weltlichen und korrupten System wie dem Profifußball, das widerstrebt diesem Verständnis eigentlich. Es kann nur funktionieren, wenn damit gleichzeitig auch Gott verherrlicht wird. So die SZ-Autorin Gundlach, die zudem festhält, das Fremdeln mit solchen öffentlichen Bekenntnissen scheint etwas sehr Deutsches zu sein. Etwas sehr Amerikanisches ist es jedenfalls nicht, wie sich auch an Kommunion ablesen lässt, dem neuen Buch von J.D. Vance, in dem der US-Vizepräsident seine Konversion zum Katholizismus schildert. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bespricht Mariana Lieder das Werk unter der Überschrift »Auf in den Gottesstaat«. Wahrscheinlich wäre er nie katholisch geworden, schreibt Vance, wenn nicht schon in seiner Kindheit ein religiöses Fundament gelegt worden wäre. Die wenigsten seiner Familienmitglieder praktizierten regelmäßig, doch auf ihre Weise seien alle tiefgläubig gewesen. Besonders habe ihn Maman geprägt, seine Großmutter, die gar nichts davon hielt, sich konfessionell festzulegen. Dafür habe sie geflucht und in der Bibel gelesen, das Recht auf Abtreibung befürwortet, die Evolutionstheorie als Gotteslästerung verworfen. Die beeindruckende Maman kennen Vance Leser aus der Hillbilly-Elegie, dem Buch, das den Autor vorübergehend zu einem Liebling der Linksliberalen gemacht hatte. Heute verehrt Vance den Demokratieverächter Peter Thiel, hält jedoch auch eine Menge von sich selbst, wie Mariana Lieder unterstreicht. Während Trump unumwunden verkündet »I'm the chosen one«, verfährt Vance etwas subtiler. An der Tatsache, dass auch er auserwählt ist, kommt man als Leser dennoch nicht vorbei. Vielleicht hatte er ja auch deshalb keine Angst vor dem Tod. Zumindest nicht vor dem Individuellen. Seine Angst gilt dem kollektiven Tod, dem Ende des Abendlands, das seiner Überzeugung nach in Europa unmittelbar bevorsteht. Der Gedanke befällt Vance immer dann, wenn er im Urlaub in Frankreich oder Großbritannien in einer verlassenen mittelalterlichen Kirche steht. Passend dazu der FAZ-Artikel »Die Zukunft der Kirchen ist die Kunst«. Hubert Spiegel beleuchtet, wie auf der Manifesta 16 Ruhr Ideen zur Nutzung von Tausenden künftig profanierter Kirchen entwickelt werden. Doch unsere Zeit ist um. Dabei konnten wir Ihnen weder das SZ-Interview mit Mick Jagger noch die vielen Artikel zu Ingeborg Bachmann näher bringen. Eine wichtige Frage Ingeborg Bachmanns reichen wir Ihnen aber doch noch weiter. Sie dient der Welt am Sonntag als Überschrift und lautet: Die Männer sind alle krank, wussten Sie das nicht?
Außer Arno Orsesek in der Kulturpresseschau. Ich bin Miriam Perkovic und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.